Text für heute steht in 1. Mose 22, 15 bis 19. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore der Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und so kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Also, der Abraham, der war so tief mit dem Herrn verbunden, dass er bereit war, nachdem er die Stimme gehört hat, bereit war, mit seinem einzigen Sohn hinaufzugehen auf den Berg, mit dem Wissen, ich werde jetzt meinen Sohn auf dem Berg dem Herrn hingeben. Die beiden sind, also Vater und Sohn, die beiden sind dann hochgestiegen, nicht wahr? Und so im ersten Drittel, da wird der Sohn dann den Vater gefragt haben: Vater, wo ist denn das Schaf? Ach, das wird der Herr schon machen. Sind sie weitergezogen? Vater, es wird langsam Zeit. Wir müssen doch ein Opfertier haben. Der Herr weiß jetzt schon, wer sein Opfertier ist. Und dann sind sie oben auf dem Berg angekommen und sie hatten immer noch kein Opfertier. Und dann hat der Sohn und der Vater, dann haben sich die beiden in die Augen geschaut und dann wussten sie, was Sache ist. Das ist die Geschichte. Dann hat der Herr gesagt: Abraham, weil du das getan hast, weil du deine ganze Hingabe in dieser Radikalität mir erwiesen hast, will ich dich segnen und will dich zu einem großen Volk des Segens machen in dieser Welt. Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das ist der größte Segen, den es je gegeben hat in der ganzen Schrift. Gott hat dem Abraham das dreimal wiederholt. Und er hat gesagt, Gott hat gesagt, ich schwöre bei mir selbst. Nicht wahr? Gott hat keinen Höheren, mit dem er schwören kann. Ich schwöre bei mir selbst, dass das in Erfüllung gehen wird. Natürlich in dem Bewusstsein, dass das ja Jesus dann getan hat. Nicht wahr? Die ganze Welt ist gesegnet worden aus dem Volk Israel, weil Jesus aus diesem Volk gekommen ist. So. Aber dann hat sich etwas gezeigt, was nun sehr bezeichnend ist, und das ist nun wichtig heute Morgen. Sein Sohn Isaac, der musste ja diesen Segen weitergeben. Nicht wahr? Das war damals so, dass man dann, dass also der Vater hat einen Segen bekommen und jetzt gibt der Vater diesen Segen weiter und der Sohn gibt diesen Segen weiter und dann hat der Segen die Enkel und dann geht das immer so weiter. Es ist der Segen Gottes, nicht wahr, den die Eltern ja weitergeben. Also wir kennen ja dann die Geschichte, nicht wahr? Isaac hat dann den Segen seines Vaters an seinen Lieblingssohn Esau weitergeben wollen. Aber dann hat das ja seine Frau Rebekka, die hat das dann irgendwie mitbekommen, nicht wahr? Und die ist dann ganz schnell hingegangen und hat ihren Lieblingssohn informiert. Und dann hat ja dann der Jakob mit seinem Täuschungsmanöver hat er dann den Segen an sich gerissen. So, das ist die Geschichte. Aber wenn du nun das exakt nachliest, und ich denke, das ist jetzt wichtig, manchmal muss man sehr genau in die Bibel hineinhorchen, dass man eigentlich das Wichtige erfährt, was Gott sagen will. Und das ist auch hier so. Wenn du das nachliest, dann merkst du, dass Isaac keineswegs den Segen Abrahams weitergegeben hat, nur seine verkürzte Version, so wie er den Segen gerne gesehen hätte. Einen rein diesseitigen materiellen Familiensegen. Da sagt der Isaak zum Jakob: Gott gebe dir von der Fettigkeit der Erde Korn und Wein die Fülle. Die Völker sollen dir dienen und die Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Also du merkst, das ist zwar ein gewaltiger Segen, aber das ist ein Segen, den er nur auf sich und seine Nachkommen bezieht. Also die anderen sollen ihm zum Segen werden. Also wenn ich ihn vor mir gehabt hätte, hätte ich gesagt, also hör mal, Isaak, also du musst schon genau hinhören, was Gott deinem Papa gesagt hat. Nie war dein Vater Abraham, der hat einen ganz anderen Segen von Gott bekommen, nämlich ich will dich segnen und du sollst dadurch ein Segen sein für alle Völker. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Also hättest du darauf geachtet, dann wäre der Streit unter deinen Zwillingssöhnen ganz bestimmt nicht ausgebrochen. Die sind ja beide Zwillingssöhne, die sind ja so sehr darauf erpicht gewesen, nun diesen Segen von ihrem Großvater, Vater zu bekommen, weil sie ja ganz irdisch ausgerichtet sind und eigentlich nur an ihren Erfolg gedacht haben in dieser Welt. Also Gottes Verheißung deutet in Wirklichkeit vom Abraham her weit, weit hinaus auf Gottes Gnade hin, die einmal in Jesus Christus der ganzen Menschheit zugute kommt. Das ist ein Riesenunterschied. Da geht es um das Heil der ganzen Welt. Isaak aber hat daraus einen ganz übersteigerten Familiensegen gemacht. Da müssen die Völker den Nachkommen Isaaks dienen. Er sagt, damit sie Korn und Wein die Fülle haben. Und da hätte sich Jakob den Segen seines Vaters gar nicht ergaunern müssen. Das lag ja sowieso in seiner Natur. Also was der Vater Isaak weitergegeben hat hier, das ist gar nichts anderes als der übliche Familiensegen, ein bisschen übersteigert, so wie das in vielen frommen Familien auch der Fall ist. Verstehst du, da betet man ständig, da beten die Eltern ständig, dass der Sohn ein gutes Abitur macht, dass er Erfolg hat im Beruf und was weiß ich, den Führerschein macht und dass er später im Leben seine Karriere macht. Aber mit diesem Segen pflanzen viele fromme Eltern eigentlich die Wurzeln ihres Egos, ihres Ehrgeizes in die Kinder hinein. Kommen die Kinder nach Hause nicht, weil da müssen sie gleich Schularbeiten machen, müssen musizieren, wenn sie begabt sind, müssen Nachhilfestunden nehmen. Überall müssen sie vorne an sein. Also viele dieser Kinder leiden später unter diesem Druck, immer etwas sein zu müssen, immer vorne an sein zu müssen. Statt ein Urvertrauen, dass man den Kindern dieses Urvertrauen in die Vaterschaft Gottes hineingibt, dass man sie lehrt, wie das Leben ist, wenn man vertraut, dass man im Leben eine Sicherheit von Gott her bekommt und dass man die nicht ehrgeizigerweise aus der Welt herausziehen muss. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil das eine große Not ist unter vielen Gläubigen. Sie pflanzen sozusagen ihren Ehrgeiz in die Kinder hinein und die Kinder, die pflanzen dann ihrerseits das wieder weiter hinein und sie werden oft durch das, was hineingepflanzt worden ist und was in ihnen dann gewachsen ist, werden sie nie froh und frei, so wie sie sind in dieser Welt. Wenn die Jugendlichen hier gesungen hat, du bist ein großer Gottesglut, wie das da heißt, dann hat das ja, dann ist das absolut richtig und absolut wahr. Also, aber das wird dann in einer Weise verdrängt, wenn dann eben immer nur der Ehrgeiz in den Kindern wachgehalten wird. Das ist in der Schule so, das ist überall so. Und immer müssen sie vorne an sein. Warum? Der Herr hat den Jakob machen lassen, weil der Herr gewusst hat, es geht um den Segen Abrahams. Und den hat der Jakob noch nicht. Der Jakob hat einen Segen von seinem Vater Isaac bekommen, aber das ist dieser typisch ehrgeizige Segen. Er muss mal Korn und Wein, die Fülle haben, die Völker müssen ihm dienen. So, auch im Neuen Testament sehen wir Ansätze, dass das auch so gewesen ist in den Gemeinden. Da hat es Gemeinden gegeben, denen die Lehrbriefe zum Beispiel vom Apostel Paulus einfach viel zu gewaltig waren. Die haben sich nie die Mühe gemacht, Gemeinden, der Epheserbrief, im Epheserbrief stehen ja ungeheuerliche Dinge. Wenn du den Epheserbrief mal meditativ liest, so das erste Kapitel, das ist ja unglaublich. Unglaublich, was Gott uns verspricht, wenn wir im Glauben sind und wenn wir wirklich unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und nicht eben im Grunde genommen Gott immer herunterziehen auf unsere Ebene, dass er da hilft, dass es mir da gut geht und so. Ist ja alles in Ordnung, soll dir ja gut gehen und so. Und man darf das auch, aber das sollte eigentlich nicht die Priorität in unseren Gebeten sein, sondern dass wir wirklich den anderen, den Bruder und die Schwester mittragen, wenn sie Glaubenskrisen haben und wenn sie krank sind. Also dass man loskommt von seinem Familienegoismus. Weil Paulus das auch in den Gemeinden gesehen hat, dass dieses Phänomen auch in den Gemeinden da war. Dass also die Gemeinden, die Gemeinden in Kleinasien, also jetzt mal nicht Jerusalem, die Jerusalem-Gemeinde, sondern in Kleinasien, da war das ja so, dass da es Tendenzen gab, Paulus sagt das, dass die Gemeinden in der Provinz Asien gewesen sind, die haben immer gesagt, also es ist wichtig, dass wir gläubig sind, es ist wichtig, dass wir zum Glauben gekommen sind, dass Jesus uns befreit hat von der Sünde, das ist wirklich wahr, das ist das aller grundsätzlich Wichtigste. Aber dann, wenn wir da leben, wenn wir ganz mit Jesus leben, dann müssen wir doch weitergeführt werden, als dass wir nur an uns denken, dass nur unser Glaube in Ordnung ist. Und da hat Paulus ja gesagt, Timotheus gesagt, bewahre dieses kostbare Gut im Heiligen Geist. Denn du weißt ja, dass sich alle in der Provinz Asien von mir abgewandt haben. Also wenn Paulus das sagt im 2. Timotheusbrief, dann meint er jetzt nicht, dass die abgefallen sind von Jesus. Nein, das sind gläubige Geschwister gewesen, die dort in der Provinz Asien gelebt haben, die Jesus lieb hatten, aber die eben sich damit begnügten. Und Paulus hat eine tiefe Sehnsucht, sie weiterzuführen, dass wir auch in unserem Horizont, auch in unserem geistlichen Horizont weiterkommen, dass wir das ernst nehmen, was eben in diesen, man nennt das Füllebriefen, also im Epheserbrief und im Kolosserbrief und Philipperbrief. Da stehen Wahrheiten, Geheimnisse drin, die ganz wichtig sind, die wir in unseren Gemeinden auch verkündigen müssen, damit Menschen, die jahrzehntelang im Glauben sind, nicht immer dasselbe hören, sondern dass sie hineinwachsen in die Tiefe der Schrift. Und die haben sich jetzt abgewandt, also von diesen heilsgeschichtlichen Perspektiven, die alle Völker einbeziehen, so wie Gott das dem Abraham gesagt hat. Was Paulus in diesen Briefen sagt, ist nichts anderes, als was Abraham sozusagen mit einem Satz von Gott bekommen hat. Abraham, aus dir heraus, also aus deinen Nachkommen heraus, wird einmal die ganze Erdkugel gesegnet werden. Aus deinen Nachkommen heraus, sprich von Jesus her. Jesus wird das einmal vollbringen. Und das ist eben etwas, und das ist nun diese Botschaft, die Gott dem Abraham gegeben hat, die bei Paulus jetzt, die Paulus eben nun detailliert ausführt in seinen Füllebriefen, was das nun bedeutet, wie das zugeht, welche Ziele Gott hat. Und das wollten sie, das ist ihnen einfach zu viel. So wie auch die Nachkommen Abrahams, also der Isaak, der Isaak, der auch dann immer nur an seine Familie, an sein eigenes gedacht hat. So gibt es auch Gemeinden, die oft nur an ihr eigenes denken, an ihr eigenes Wohlergehen denken und nicht eben diese großen Perspektiven Gottes im Herzen tragen und dadurch eben auch eine Leidenschaft bekommen, dass auch Menschen dazukommen, dass Menschen zum Glauben kommen. Man kann das auch übertragen, es gibt auch Wissenschaftler, die so sind. Es gibt Wissenschaftler, ich interessiere mich sehr für die Dinge. Heute leben wir in einer Welt, gerade in der Astronomie, wo sich ja grenzenlose Dinge zeigen, wo man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Ich sage immer wieder, wenn ich so Vorträge höre oder spät nachts im Fernsehen sehe, ich gucke die Sachen immer an, dann gibt es Augenblicke, wo ich geradezu Angst bekomme, wie groß Gott ist. Und da denke ich, so unfassbar groß, wie heute die Wissenschaftler Gott erkennen in der Astronomie, so unvorstellbar liebevoll ist Gott in der Bibel. Und das gehört zusammen. Also da ist es dann auch wieder so, dass es Wissenschaftler gibt, wo ich sage, da bin ich geradezu neidisch, dass ich das nicht so erfassen kann, wie der das dann darlegen kann. Die können die das ja erklären auf eine wundersame Weise. Und dann staune ich dann manchmal und bin geradezu neidisch, dass ich das nicht erfassen kann. Aber wenn es dann um Gott geht, dann machen sie immer einen Schlenker um Gott herum. Gott kommt gar nicht in Diskussion hinein. Das ist genau das gleiche Phänomen. Wir beschränken uns auf das Kleine, das zugegebenermaßen wichtig ist und groß ist, aber das ganz Große, das schieben wir oft weg. Also jetzt zurück. Isaak hatte dann kaum seinen Segen weitergegeben. Da ist dann ja auch der Esau von der Jagd zurückgekommen. Und wie der dann natürlich vor dem Vater erscheint, da ist nur ein einziger Schrei. Jetzt hat mir der Jakob die ganze Zukunft gestohlen. Und da hat der Jakob, der hat ja dann sofort verduften müssen, weil sein Zwillingsbruder nur eines im Sinn hat, ihn umzubringen. Und dann mit diesem gestohlenen Segen hat er ja dann bei seinem Schwiegervater Laban anklopfen müssen. Und dort hat sich dann der Segen gezeigt, den der Jakob von seinem Vater Isaak bekommen hat. Aber das ist jetzt nicht der Abraham-Segen, sondern das ist jetzt der sozusagen irdisch gemachte, egoistische Wohlstandssegen. Der ist jetzt bei seinem Schwiegervater in Erfüllung gegangen. Er hat also 14 Jahre hatte dienen müssen für seine zwei Töchter, aber hat gleichzeitig er ja immer mehr Reichtum gemacht. Der hat ja die verrücktesten Dinge gemacht und alles ist zu Reichtum geworden, weil der Segen seines Vaters Isaak jetzt lebendig wird, aber nicht der Segen Abrahams. Es heißt dann, Als der Jakob dann so immer reicher wurde und auch seinem Schwiegervater natürlich auch ein Stück Reichtum abgezogen hat, heißt es dann ganz lakonisch in der Schrift, Jakob sah das Gesicht Labans, also das Gesicht seines Schwiegervaters, und siehe, es war ihm gegenüber nicht mehr wie vorher. Das heißt, er hat gemerkt, der Schwiegervater, der wird argwöhnisch, weil er feststellt, ich ziehe seinen ganzen Reichtum ab. Und dann ist der Jakob wieder von dort verduftet in einer Nacht, so wie er schon von zu Hause verduftet ist. ist verduftet, nicht wahr, mit in einer Nacht- und Nebelaktion. Er hat also all seinen Reichtum, seine Frauen, seine 11 Kinder, Söhne, alles hat er mitgenommen, ist dann weggezogen mit allem, nicht wahr, da kann man sagen, so ein richtiger Jungunternehmer, der jetzt mit seinem bombastischen Reichtum nach Hause zieht. Nur, das ist nicht der Segen Abrahams. Und das wird nun dem Jakob bewusst, als er wieder an der ähnlichen Stelle oder an der gleichen Stelle war, wo er auf dem Hinweg diese Himmelsleiter gesehen hat. Da hat Gott ihm gezeigt, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen ihm und Gott. Da ist so eine Leiter oder irgendeine Treppe gewesen, die da bis ins Unendliche hinaufgeht. Und da sind die Engel sind dann da herumgetanzt auf diese Treppe da. Nicht wahr? Und jetzt, wo der Jakob wieder dorthin kommt, weil er gewusst hat, dass der Esau unterwegs ist. Er hat also dann gehört, der Esau ist unterwegs, der will dir ans Leben. Nicht wahr? Der kommt jetzt mit 400 Soldaten, das ist ein ganzes Bataillon, kommt der jetzt auf dich zu. Dann hat der Jakob ganz schnell alles, was er hatte, alles, hat er über den Jordan geschickt, damit, wenn sein Bruder kommt, dass alles gerettet wird, dass es also nicht in die Hände des Bruders fällt. So, diesmal also, wo er wieder an der Stelle war, wo Gott ihm diese Vision gegeben oder diesen Traum gegeben hat mit der Himmelsleiter, diesmal kommen nicht mehr Engelchen rauf und runter, sondern diesmal quält ihn jetzt und plagt ihn jetzt ganz furchtbar die Angst, dass sein Bruder ihn umbringen wird. Und dann macht er Jakob das so, er hält seinen Stab, hält er Gott entgegen und sagt, diesen Stab hatte ich, als ich an dieser Stelle war. An dieser Stelle bin ich vorbeigezogen und hatte nur diesen Stab, als ich auf der Flucht war vom Esau. Und jetzt komme ich zurück, nicht wahr? Und weil er ja alles über den Jordan geschickt hat, damit das schon mal gerettet ist vor seinem Bruder, hat er wieder nur diesen Stab Gott entgegengehalten und gesagt, diesen Stab habe ich auch jetzt nur. Also Jakob hat in dieser Weise vorgesorgt für diesen Auftritt jetzt, wenn sein Bruder Esau kommt, und um ihn umzubringen. Also wie ein Fluch aus der Vergangenheit kommt jetzt dort seine Vergangenheit wieder zurück. Ohne dass er um den großen Segen weiß, dass jetzt dieser große Segen, die ist ja über den Jordan gegangen. Ohne was da geschieht, weiß er jetzt, dass er etwas braucht, einen Segen braucht, den er bis dahin nicht gehabt hat. Bis dahin hat er sich nur auf diesen irdischen Segen verlassen und hat gemerkt, dass dieser irdische Segen tatsächlich in wunderbarer Weise in Erfüllung geht. Aber jetzt ist er in der Ohnmacht seines Lebens und spürt ganz tief innen, der Segen trägt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so eine Situation gewesen bist, wo du so ähnlich das gespürt hast, dass dein alter Segen in deinem Leben, dass der in irgendeiner Weise zerbröckelt. Geht die Firma pleite, die Menschen, auf die du dich verlassen hast, zählen nicht mehr, oder du hast plötzlich eine Krankheit oder irgendetwas. Aber plötzlich ist dieser Segen, auf den du dich verlassen hast, wo du vielleicht auch Gott immer gedankt hast dafür, plötzlich ist dieser Segen zu Ende und du spürst ganz tief in dir drinnen, ich brauche jetzt einen anderen Segen. Nämlich den Segen, der aus der Gnade von Gott herkommt. Und der passiert jetzt hier. Zu dem Jakob kam dann in der Nacht, kam eine Gestalt aus dem Nebel heraus. Es ist Nacht, alles ist über den Jordan gegangen. Jakob ist da, hat nun seinen Stab, völlig verzweifelt, weil er sich sagt, es geht jetzt um mein Leben, ich habe nichts mehr, mein Leben ist bedroht. Das ist die Situation. Und da war der Jakob jetzt in einer Situation, wo es wirklich nichts mehr gab, woran er sich halten konnte. Auch, er wusste ja auch nicht, dass ihm eigentlich das Wesentliche vom Segen Abrahams fehlt. Das hat er nur gespürt. Er wusste natürlich nicht, dass das der Grund war. Und so kommt dann aus diesem Nachtnebel heraus, kommt eine, wir würden zunächst einmal sagen, so wie es beschrieben wird in der Bibel, eine mysteriöse Gestalt aus diesem Nachtnebel heraus. Und diesmal, wo der Jakob diese Gestalt sieht, weiß er, weil er ja weiß, ich brauche jetzt die Hilfe Gottes. Meine Hilfe, all das, was ich hatte, trägt nicht mehr. Diesmal will er ihm den Segen entreißen. Und es ist ja interessant, wie dann dieser Kampf geschrieben wird. Die beiden kämpfen miteinander. Und wenn man die Bibel liest und nachdenkt, dann kommt ja jedem nachdenkenden Menschen die Frage, wenn jetzt diese Gestalt aus dem Nachtnebel herauskommt und der Jakob hat dieses Defizit, dann müsste doch eigentlich dieser Mann, der ja von Gott her den Auftrag hat, ihm den Segen zu bringen. Also nicht, das wissen wir ja, dass er nennt sich sogar, es wäre Gott gewesen. Nun, wie das jetzt auch ist, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, aber jedenfalls hätte diese Gestalt, die jetzt aus dem Nebel kommt, hätte ihm doch den Segen gleich geben müssen. Das macht er aber nicht, sondern er hält den Segen zurück. Jakob merkt seinerseits, dass er das hat, was er jetzt braucht. Und jetzt kämpfen die beiden, der muss ihm den Segen geben, kämpft aber so, als wollte er ihm den Segen nicht geben. Jakob will also gleich ihm den Segen entreißen, er hält ihn zurück. Und diesmal täuscht sich der Jakob. Diesmal funktioniert das nicht mehr so, wie das bisher funktioniert hat, dass er alles an sich reißen kann durch sein Wesen und durch den Segen. Diesmal geht nichts mehr nach seiner Bauernschleue. Diesmal muss er kapitulieren und still werden vor Gott. Das ist doch das, was dieser Mann eigentlich erreichen will. Jetzt, wo der Jakob in dieser unglaublichen Bedrängnis ist, jetzt sag mal dem Jakob in dieser Lage, in der er ist, nach seinem Wesen, sag ihm mal, du musst erst still werden und erst einmal bereit sein dazu. Das packt dir doch gar nicht. Das kann er doch gar nicht. Und da kann der Herr nur das machen mit dem Jakob, was er auch mit mir gemacht hat und was er auch mit manchem von uns machen muss. Nämlich, er muss den Jakob so lange auspowern lassen, bis er den letzten Schnaufer von seinem Ehrgeiz ausgepowert hat. Und da ringen nun die beiden um den Segen, den der eine dem anderen bringen will, bis der Jakob durch dieses Ringen so verbeult und so müde ist, dass er sich nur noch an diesem Mann abstützen kann, nicht nur noch abstützen kann und sagen kann, ich lasse dich nicht, du gibst mir jetzt diesen Segen. Und dann passiert Folgendes, dann haut der dem Jakob eins an die Hüfte, so stark, dass der Jakob hinkt. Und da sagt der Mann aus dem Nebel, als der Jakob völlig ausgepowert ist, nichts mehr kann, geschlagen worden ist an seiner Hüfte, da sagt diese Gestalt aus dem Nebel, sagt ihm, jetzt hast du den Segen Abrahams. Jetzt, wo du nichts mehr hast, jetzt, wo du keine Perspektive mehr hast, jetzt, wo nur noch du deinen Bruder erwarten kannst, der dich zusammenschlägt, jetzt hast du diesen Segen. Diesen Segen der reinen Gnade Gottes. Du sagst vielleicht, ja, wie soll denn der Jakob gewinnen, wenn er jetzt gerade K.O. geschlagen worden ist? Da kann er ja nichts mehr machen, da ist ja nichts mehr. Ich will es dir sagen, der Jakob hat gewonnen durch den Segen, den er jetzt bekommen hat und wo er jetzt merkt, das ist etwas ganz, ganz anderes. Es ist diametral anders als den Segen, auf den ich mich vorher verlassen habe. Und schau mal, das ist für uns unglaublich wichtig, dass wir wissen, Gottes Segen ist reine Gnade und er schenkt dir diese Gnade in dein Leben hinein. Und viele Gläubige, die können das nie wirklich ganz kapieren, die mischen das immer zusammen. Ihr eigenes Hineinbringen, ihr eigenes Tun, ihre eigene Vorstellung, ihre eigene Frömmigkeit, immer wird das vermengt mit der Gnade Gottes. Nein, du musst, wenn Gott mit dir wirklich Geschichte machen will, dann musst du an diesen Punkt kommen, wo auch der Jakob gekommen ist. Der Segen Abrahams ist der ganz große Segen, den jeder an sich geschehen lassen kann, wenn er dazu bereit ist. Aber der Herr hat dem Jakob erst alles wegnehmen müssen, was seine Kraft, was seine Stärke, was seine Bauernschleue und was das alles, was er hatte, hat der Herr erst zerbrechen müssen. Der Sieg der Gnade kommt eben nur aus unserer Ohnmacht heraus. Ich wünschte es auch anders oder ich hätte es mir auch anders gewünscht. Aber Gott wird immer so für uns streiten, wie er hier mit dem Jakob gestritten hat. Und dann noch ehe die Morgenröte angebrochen ist, lässt ihn schon der Herr den Segen Abrahams erfahren. Du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn ich werde jetzt künftig immer für dich streiten und du sollst stille sein. Also nach diesem Segen haltet sich der Jakob am Jabok fest und hat sich jetzt ausstrecken müssen. Dieser Mann vom Jabok, der kann jetzt ganz getrost im Nachtnebel wieder verschwinden. Der alte Jakob, der gehört jetzt der Vergangenheit an. Künftig wird der Herr mit diesem Würmlein Jakob, so wird er mal in der Schrift beschrieben, streiten. Und dann ist der Jakob, hat dann diesen Ort Penuel gelandet, also das heißt, Gott hat gesehen. Aber als dann die Sonne aufging, heißt es lakonisch, als die am Horizont nieder aufging, da hinkte das Würmlein Jakob dieser Sonne entgegen. Und schemenhaft am Horizont erscheint der Esau mit seinen 400 Soldaten, musst du dieses Mal vorstellen, der kommt mit 400 Soldaten gegen dieses Würmlein Jakob. Ein Witz, nicht wahr? Dieser asoziale Krieg oder diese komische Situation. Also wenn du dir das vorstellst, der kommt ja immer näher, nicht wahr? Der sieht jetzt seinen Bruder mit böser Absicht links, rechts mit seinem ganzen Bataillon anmarschieren und da von der Seite kommt über der Felder, kommt tok 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 dieses arme Würmlein Jakob entgegen. Was ist das für ein seltsames Zusammentreffen? Und dann passiert Folgendes. Dann sagt die Bibel, dass der Jakob dann, als er das so sah, sieht, wie der Esau sich von den Soldaten löst und wie der Esau auf ihn zukommt. Allein. Und der Jakob immer noch hinkend, kommt auf den Esau zu. Und dann liegen sich die beiden in den Armen. Und weinen. Zwei Brüder, die sich zu Tode gehasst haben. Das ist der Segen, der von Gott kommt, der Segen Abrahams. Ein ganz anderer Segen als der Segen, den er vorher hatte. Und aus diesem heraus hat sich dann wieder ein Einrenken gegeben. Wir kennen ja dann ungefähr, wie es weitergegangen ist. Also du merkst, wie gewaltig der Unterschied ist, ob du dich ausstreckst nach dem Segen Abrahams oder nach dem Segen Isaaks. Es ist ein ganz großer Unterschied. Du wirst etwas ganz Wunderbares sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wenn du sagst, ich bin dazu bereit, du musst das nicht suchen, das wird Gott machen. Aber Gott weiß bei jedem Einzelnen, bist du bereit dazu? Ist dir die Herrlichkeit Gottes so viel wert? Bei Abraham war sie so viel wert, dass er sagt, ich gebe das Liebste von mir her. Und mein Sohn, dieser einzige Sohn, der hat ja eine Riesenverheißung. Ich gebe ihn Gott her. Der war völlig auf dem Nullpunkt. Der hatte nichts mehr. Der hatte auch nur Gottes Gnade. Und jetzt hat der Segen vom Abraham auch der Jakob. Der hatte auch nichts mehr. Und Gott hat ihn so gesegnet. Also, wenn du wirklich das willst, dann wundere dich nicht, wenn du zu hinken anfängst, wenn die Sonne aufgeht und untergeht. An deiner Schwäche vielleicht, dass du sagst, ich habe immer eine Schwäche. Oder du sagst, meine Armut ist es. Oder du sagst, meine Unvollkommenheit ist es. Oder du sagst, meine Freunde haben mich verlassen. Oder du hast eine Krankheit, wo du keine Perspektive mehr hast. Das macht alles Gott. Aber du wirst hinken. Und du darfst auch getrost zu deinem Hinken stehen. Wenn ich zurückschaue in meinem Leben, ich hatte eine Menge von hinkenden Menschen kennengelernt, wo ich in jüngeren Jahren früher immer gedacht habe, ich möchte so sein wie er. Ich möchte nur nicht das erleben müssen, was er erlebt hat. Aber ich möchte so sein. Und ich war es nicht. Also, du wirst hinken. Du wirst hinken, aber wir hinken der Sonne entgegen, damit am Ende nur seine Gnade in uns lebendig und kraftvoll wird.